Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Text, der sich eben anschließt an das, was wir als Evangeliumslesung gehört haben, steht auch im Lukas-Evangelium, und zwar im 3. Kapitel, die Verse 3 bis 14, und handelt nun von sozusagen der Fortsetzung dessen, was wir gerade gehört haben, nämlich von Johannes dem Täufer als erwachsenem Mann, der nun am Jordan steht und Menschen anspricht und woher auch der Name Täufer kommt, dann eben das, was noch eigentlich keine Taufe war, sondern ein Tauchbad. Dieses Wort taucht auch dann in unserem Text auf, den Menschen anbietet. Und er ging in alle umliegenden Gebiete des Jordans und machte dort ein Tauchbad bekannt, ein Tauchbad der Umkehr, um von den Sünden loszukommen. Wie im Buch der Sprüche des Propheten Jesaja geschrieben steht, eine Stimme ruft in der Wildnis: Bereitet den Weg der Lebendigen, machet ihre Pfade gerade. Jede Schlucht wird aufgefüllt, jeder Berg und Hügel wird niedrig. Krumme Wege werden begradigt und holprige Wege werden geebnet werden. Und alle werden das Rettende Gottes sehen. Er sprach zu der Menschenmenge, die aufgebrochen war, um sich von ihm eintauchen zu lassen: Ihr Natternbrut, wer hat euch beigebracht, dem drohenden Zorn Gottes zu entkommen? Bringt nun Früchte hervor, die der Umkehr angemessen sind, und fangt nicht an, euch einzureden: Wir haben ja Abraham als unseren Vater und Sarah als unsere Mutter. Ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Abraham und Sarah Kinder erwecken. Die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Scharen von Frauen und Männern fragten ihn immer wieder: Was sollen wir nun tun? Er antwortete ihnen dann folgendermaßen: Die zwei Umhänge haben, sollen jenen geben, die keinen haben. Und die zu essen haben, sollen ebenso handeln. Auch Zöllner und Zöllnerinnen kamen, um sich eintauchen zu lassen, und sie sagten zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? Er gab ihnen zur Antwort: Seid nicht mehr auf das aus, als es Vorschrift ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten: Was sollen wir tun? Und sie zu ihnen sagte er: Keine Gewalttaten, keine Erpressungen und begnügt euch mit eurem Sold. Herr, dein Wort ist die Wahrheit, regiere du unser Reden und auch unser Hören. Amen. Johannes, liebe Gemeinde, Johannes, wie wir ihn nennen, der Täufer, ist ja derjenige, und wir haben das ja in diesem Text gehört, aus dem ersten Kapitel, diesen Lobgesang seines Vaters Zacharias. Johannes ist derjenige, der Jesus vorangeht. Er ist der Vorläufer von Jesus. Aber gleichzeitig wissen wir auch, aufgrund unseres Verständnisses der verschiedenen Texte des Neuen Testamentes, dass Jesus und Johannes zusammen in einer Gruppe waren. In einer Gruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zur Umkehr zu rufen, dass Jesus der Schüler von Johannes gewesen ist. Gleichzeitig war Johannes aber auch der Freund von Jesus. Wie sollte es auch anders sein, wenn sie sich diesem Ziel hingegeben haben, Menschen dazu aufzurufen, anders als bisher, sich Gott und damit auch anderen Menschen zuzuwenden. Natürlich war Johannes nicht nur der Freund von Jesus, sondern auch der Verwandte. Denn Elisabeth, die Mutter von Johannes und Jesus, und Maria, die Mutter von Jesus, sie waren verwandt. Und im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums wird ja von der Begegnung der beiden gesprochen. Als Johannes geboren wird und Maria noch mit Jesus schwanger ist. Gleichzeitig war Johannes natürlich auch der Kollege von Jesus. Beide waren Prediger. So wie wir heute Pfarrer oder Pfarrerinnen haben, so waren Johannes und Jesus Rabbiner der jüdischen Gemeinde. Jesus wird ja auch häufiger so angesprochen von seinen Jüngern, Rabbi. Und auch Johannes war jemand, der das Wort Gottes seiner Gemeinde, der jüdischen Gemeinde am Jordan, nahegebracht hat. Aber er war ja noch mehr. Er war auch jemand, der geheilt hat. Menschen, die zu ihm kamen, die krank waren, die Orientierung brauchten, die von ihren Sorgen, Nöten oder Ängsten gedrückt wurden. Sie kamen zu Johannes, um Hilfe, Heilung, eine andere und neue Zukunft zu erfahren. Und gleichzeitig, wir haben das ja gerade gehört, war Johannes auch ein Prediger. Und nicht nur ein Prediger, wie wir ihn uns wünschen, sondern jemand, der die Gemeinde, die da vor ihm stand oder teilweise auch saß, als Natternbrut bezeichnet hat. Ich glaube, die Reaktion von euch wäre nicht so positiv, wie sie im Evangelium verschwiegen wird, wenn ich euch als Natternbrut bezeichnen würde. Also, Johannes, jemand mit sehr drastischer Sprache, aber auch das kennen wir von Jesus, der über einige Städte in Judäa gesagt hat, morgen werdet ihr sowieso untergehen. Und macht euch mal keine Hoffnung, dass ihr noch auf einen Weg geraten werdet, auf dem ihr überleben werdet. Insofern ist Jesus tatsächlich der Schüler des Johannes. Er folgt Johannes, aber er trennt sich auch von ihm. So verwoben der Anfang schon von der Geburt her, von den Müttern her, aber auch dann später, als Jesus Schüler des Johannes wird, so verwoben der Anfang ist, so deutlich trennen sich dann doch die Wege der beiden. Jesus entwickelt sich, wenn wir so wollen, weiter in eine andere Richtung. Und die Predigt von dem Reich Gottes, das ist originär die Predigt Jesu. Diese Begriffe tauchen so in den Predigten des Johannes, soweit wir sie kennen, nicht auf. Aber, und das müssen wir natürlich auch sagen, Johannes und Jesus teilen auch Schicksal. Beide sterben, beide werden hingerichtet. Johannes für sein Eintreten für die Botschaft Gottes, sein Haupt auf einem Silbertablett, Wir kennen das aus der Oper, sehr dramatisch und ja nicht weniger schmerzvoll, Jesus, der am Kreuz hängt und stirbt. Da vereinen sich die beiden zunächst auseinandergehenden Lebenswege wieder. Aber nun sind wir ja heute am dritten Advent. Und das, was uns sicherlich beschäftigt in diesen Wochen, in denen wir auf das Weihnachtsfest zugehen, ist die Frage der Zeit. In welcher Zeit leben wir eigentlich? Ich könnte ja auch anders fragen, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Haben wir hier auf Lanzarote vielleicht mehr Zeit, als wir sie hätten, wenn wir in Deutschland wären? Aber dennoch, oder vielleicht gerade deswegen Zeit, Zeit ist ja auch ein Indikator des Vergehens, von Vergänglichkeit. Jeder von uns spürt das, dass Dinge vergehen, in uns selber, um uns herum, bei anderen Menschen. Und dramatischerweise, wenn wir auf die Weltklimakonferenz in Madrid schauen, dramatischerweise auch überall in unserer Umwelt und Natur. Zeit. Advent, so sagen wir, ist eine Zeit des Wartens. Aber worauf? Oder auf wen warten wir? Haben wir genug Zeit, um zu warten? Haben wir womöglich zu wenig Zeit? Manch einer hat ja das Gefühl, er oder sie hat zu viel Zeit. Auch das ein bedrückender Gedanke, wenn die Zeit sich nicht wirklich füllt. Zeit, das ist ja die Einheit, in der wir rechnen. Selbst wenn wir Planeten messen und den Abstand zu den Planeten, rechnen und berechnen wir in Zeit, in Lichtjahren. Zeit scheint das Zentrum dessen zu sein, was uns ausmacht, was unsere Welt ausmacht, was unseren Kosmos ausmacht und damit ja auch die Frage, ist das unsere Zeit oder ist es Gottes Zeit? Und wenn wir auf Jesus warten in unserer Zeit? Ist es dann vielleicht so, dass da eine ganz andere Zeit auf uns zukommt, nämlich Gottes Zeit, die sich ja möglicherweise überschneiden, diese beiden Zeitbereiche, unsere Zeit und Gottes Zeit? Unsere Zeit, getragen von dem, was uns bestimmt, was uns wichtig ist, was uns auf dem Herzen liegt, was wir für Ziele haben, was wir uns vorstellen. Und Gottes Zeit so ganz anders. Jesu in dieser Zeit, in Gottes Zeit. Jesus, der Wie es in dem einen Lied heißt, es kommt ein Schiff geladen, es kommt in unserer Zeit und bringt gleichzeitig Gottes Zeit. Eine neue Zeit, eine andere Zeit, eine uns unbekannte Zeit. Johannes spricht zu seiner Gemeinde davon, dass die Menschen nicht mehr viel Zeit haben. Das ist ja sein Aufruf, ihr Natternbrut. Auch wenn sie kommen, um sich eintauchen zu lassen, wie in der jüdischen Gemeinde üblich, um etwas zu bekräftigen, dann sagt er, reicht das nicht. Es bleibt ein äußeres Zeichen. Ihr müsst euch wirklich von innen heraus verändern. Da wirkt Gottes Zeit. Aber die Menschen leben ja in dieser, in unserer, in ihrer Zeit und fragen natürlich, was sollen wir denn tun, damit wir uns einstellen auf diese neue Zeit? Und da gibt es sozusagen den Wechsel in der Predigt des Johannes. Hat er seine Gemeinde erst beschimpft, so bietet er jetzt Rat. Jetzt sagt er, was sie im Einzelnen tun können, denen, die wohlhabend sind, dass sie abgeben, denen, die genug zu essen haben, dass sie anderen Menschen etwas zu essen geben, die nichts zu essen oder zu trinken haben. Den Zöllnerinnen und Zöllnern, die ja einer anderen Berufsgruppe angehörten als die heutigen Zöllner, zumindest die wir so im mitteleuropäischen Bereich kennen, die eben mehr von den Menschen abnehmen, als sie eigentlich sollten oder vielleicht müssten. Denen sagt er, bleibt bei dem, was den Menschen zuzumuten ist und was eigentlich die Regel ist. Und den Soldatinnen und Soldaten, als die ihn fragen, sagt er, dass es eben nicht gut ist, Kriege zu führen. Also, Johannes ist sehr bewusst, dass wir uns in dieser Zeit verändern müssen und dass eine neue Zeit beginnt, eine Zeit, die so schnell auf uns zukommt, dass wir nichts anderes tun können, als, wie er formuliert, umzukehren, uns zu verändern, zu ändern. Und Jesus, der eben in diesen Wochen noch einmal gefeiert auf uns zukommt, Jesus, der Gottes Zeit repräsentiert und gleichzeitig ist. Jesus, der uns zeigt, in diesen anwachsenden Wochen des Advent, dass wir uns auf ihn einstellen sollen. Und auch das ist ja eine interessante Bewegung, dass auf der einen Seite wir mehr Kerzen anzünden und auf der anderen Seite die Spanne zwischen dem, was wir im Advent feiern und dem Kommen Jesu immer geringer wird. In solchen Widersprüchen leben wir, jeder von uns in unserem Leben. Dass wir einerseits eine Zeitspanne vor uns sehen, aber auf der anderen Seite wir gar nicht über diese Zeitspanne verfügen. Und das scheint mir sowohl aufgrund der Predigt des Johannes als auch aufgrund des Kommens von Jesus wichtig zu sein für uns, dass wir nicht über unsere Zeit verfügen. Aber dass wir auf der anderen Seite, so wie das Johannes seiner Gemeinde auch sagt, dass wir auf der anderen Seite die Zeit, die wir haben, die uns gegeben ist, dass wir diese Zeit füllen müssen. Und Johannes spricht ja vier Beispiele an, die ich zitiert habe. Grundbeispiele unseres eigenen alltäglichen Lebens. Die Rücksicht auf die, die arm sind. Die Rücksicht auf die, die schwächer sind. Die Rücksicht auf die, die Hilfe in irgendeiner Weise brauchen. Und wir könnten und müssten ja in diesem Jahr 2019 auch hinzufügen, die Rücksicht auf die Menschen, die mit uns und nach uns leben und darum auch unser Umdenken im Hinblick auf die Natur Gottes. All dieses ist in der Predigt des Johannes vor 2000 Jahren schon angelegt. Und genauso wie vor 2000 Jahren die Menschen am Jordan zu Johannes gekommen sind, um sich eintauchen zu lassen, um etwas zu bekräftigen, und dann aufgrund des Eingetauchtwerdens gesagt haben, so, jetzt wollen wir unser Leben verändern. Diese Menschen betrifft das und hat das betroffen, genauso wie uns das betrifft. Und wenn wir in dieser noch vor uns liegenden Woche zwischen dem heutigen 3. und dem am nächsten Sonntag kommenden 4. Advent uns darüber im Klaren werden, dass die Zeit einerseits vergeht, die Zeit des Advent zum Beispiel, aber dass sich daraus eine ganz neue, viel größere, viel reichere und viel befriedigendere Zeit eröffnet, erwächst, auf uns zukommt, nämlich die Zeit Gottes, die wir in Jesus sehen. Wenn wir uns mit diesen beiden ineinander sich verschiebenden Bewegungen auseinandersetzen, hier, heute oder am Strand oder in den nächsten Tagen oder dann, wenn wir zu einem Konzert oder einem Chorkonzert gehen, wenn wir Musik anstellen oder selber singen, dann wird etwas von dem deutlich, was den Zauber des Advent ausmacht. Dass die Zeit vergeht und eine neue Zeit auf uns zukommt. Amen.